Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Bei mir ist der Daniel. Guten Morgen.
Morgen.
Und wir haben heute den Safe-Knacker höchstpersönlich dabei, nämlich unseren System-Admin Stefan, der es tatsächlich geschafft hat, den Bohrer anzusetzen und aus dem Serverraum zu kommen. Wunderschönen guten Morgen auch dir, Stefan.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Wir reden heute über ein Spiel, in dem es tatsächlich sogar Saves gibt, aber ohne Minispiel zum Knacken, bei dem man sich auf seinen Koop-Partner verlassen muss. Wir reden heute über Far Cry 5 und reisen dazu in das fiktive Hope County im nicht so fiktiven Bundesstaat Montana. Die Rede ist natürlich von Far Cry 5, habe ich ja gerade schon gesagt. Wir hatten schon eine Preview-Folge, wo wir sehr ausführlich über unsere Ersteindrücke vom Preview-Event gesprochen haben. Aber jetzt haben wir zu dritt, beziehungsweise ihr beiden auch zu zweit im Koop weitere Stunden in diesem neuen Open-World-Spiel von Ubisoft verbracht. Und deswegen gibt es jetzt unsere Komplettbesprechung von diesem Spiel, wie es nach unserem Ersteindruck weitergegangen ist. Und Daniel, ich weiß ja von dir, dass du großer Assassin's Creed-Fan bist. Wie steht es denn bei dir mit dieser Far Cry-Reihe? Die kommt ja nicht ganz so jährlich raus wie die Assassin's Creed-Reihe früher. Aber wie ist denn da dein Eindruck davon? Warst du auch schon so einer, der gesagt hat, oh, nochmal so ein Open-World-Spiel mit der immer gleichen Formel brauche ich eigentlich nicht? Oder warst du eher so, ja, neues Far Cry könnte ruhig mal kommen?
Ich war nach dem Primal, da bin ich ganz ehrlich, so etwas ernüchtert. Das Primal hat mir während des Spiels so mäßig gefallen und rückblickend dann eigentlich irgendwie überhaupt nicht mehr. Ansonsten war ich aber schon eigentlich immer relativ angetan von der Serie. Also ich habe auch das erste auf der Xbox 360 noch gespielt. Da war das ja nicht das Original Far Cry, sondern da hatte ja schon Ubisoft dann so eine, das hieß dann Far Cry Predators oder irgendwie sowas. Das war dann schon so eine Xbox 360-Version. Das erste Original Far Cry war ja wirklich nur für PC. Das zweite habe ich eigentlich dann auch sehr positiv aufgenommen als einer der wenigen. Da fand ich es halt schade, dass sie so wenig aus diesem Afrika-Schauplatz gemacht haben. Da hätte man durchaus mehr aus der Story rausholen können, anstatt zwei völlig austauschbare Rebellengruppen da irgendwie gegeneinander antreten zu lassen. Und das dritte war dann für mich eine absolute Offenbarung. Also da war ich sensationell von begeistert, weil das einfach für mich die Neuentdeckung des Shooters war mit so Open World und viele offene Möglichkeiten. Du kannst selber entscheiden, wie du da vorgehst und was du zuerst machst und gehst du Tiere jagen oder fliegst du mit dem Hubschrauber, das war ja kein Hubschrauber, es war so ein Ultraleichtflieger irgendwo hin und machst was. Und das vierte war dann auch okay, weil es war halt ein neuer Schauplatz, aber man hat schon gemerkt, okay, die Formel wird jetzt einfach nur auf einen neuen Schauplatz übertragen. Und wie gesagt, Primal für mich leider ein Tiefpunkt für die Serie. Und deswegen war ich aber jetzt schon eigentlich dann, als ich Far Cry auf der Gamescom gespielt habe, wieder sehr angetan, weil ich gemerkt habe, okay, es geht wieder in diese alte, actionlastige Far Cry-Schiene mit Explosionen und allem drum und dran.
Ja, also die Far Cry-Formel ist auf jeden Fall vorhanden. Stefan, wie ging's dir denn mit dem Setting? Also mich hat Far Cry 5 vor allem wegen des neuen Settings angesprochen und ich habe so gedacht, ja, die Formel kann ruhig nochmal gleich bleiben, aber dieses neue Setting macht mich besonders an. War es bei dir eher die Mechanik, die dich da jetzt in Far Cry 5 interessiert hat oder auch das Setting und diese neue Geschichte rund um diesen Sektenführer?
Also bei mir war es tatsächlich auch das Setting, was mich wieder abgeholt hat. Also ich habe Far Cry Primal ausgelassen. Mhm. Das heißt, bei mir war es auch schon länger her, dass ich, ich habe auch echt immer gesagt, so endlich wieder Far Cry. Und für mich war es eigentlich, war Far Cry immer ein Karibik-Ding. Also Far Cry 1 hat ja auch in der Karibik gespielt und war ja durch so Weitsicht geprägt und durch schöne Strände und keine Ahnung was. Deshalb hat mir, glaube ich, 3 auch so gut gefallen, weil das auch wieder so in diese Richtung ging. Bei 4 war ich dann so ein bisschen zwiespältig, weil das, ja, also mir hat das halt auch schon gut gefallen, aber es war für mich nicht so mein Far Cry-Erlebnis. Und deshalb war ich selber gespannt auf 5, wie mir das Setting gefällt. Aber es gefällt mir total gut. Also diese Weitläufigkeit und die Wälder und so, das haben die unheimlich gut umgesetzt.
Ja, es ist grafisch auf jeden Fall sehr beeindruckend wieder geworden. Es macht unglaublich Spaß, durch diese Wälder zu schleichen, einfach mal die Angel auszuwerfen, eins der neuen Jagdspiele, die man in diesem Spiel spielen kann, sich ein bisschen über diese Landschaft zu freuen und einfach da gemütlich zu sitzen, aber dann im nächsten Moment halt auch um einen herum alles explodieren zu lassen. Also ich finde, Far Cry bleibt sich so dermaßen treu in dieser Formel, was mich ein bisschen überrascht hat, weil gerade mit Assassin's Creed Origins ja so auch viele Sachen in der Serie, in der Tradition geändert wurden. Und das Einzige, was bei Far Cry 5 nicht mehr Far Cry ist, ist, dass man nur einmal auf einen Wachturm klettern muss, was die Serie dann auch ironisch kommentiert. Ein sehr cooler Moment, dass dann wirklich also der Funksprecher zu dir sagt, hey, keine Sorge, ich lass dich nicht ständig irgendwelche Funktürme erklettern, das musst du nur einmal machen, um die Karte freizuschalten. Und das, finde ich, ist wirklich sehr gelungen diesmal, so mit einem leichten Augenzwinkern zu sagen, wir sind uns bewusst, wir haben die Sachen rausgemacht, die nervig sind, aber die Sachen, die Spaß machen in der Formel, die sind immer noch drin. Oder wie ging es dir da, Daniel?
Ich würde dir da fast ein bisschen widersprechen. Also ich finde schon, dass sie sehr viel an der Formel gedreht haben. Also
aber nicht so grundlegend wie bei Origins, oder? Dass man so das Kampfsystem komplett ändert oder so. So gravierend nicht.
Nee, also das Gameplay ist schon noch klassisches Far Cry, wie man das auch kennt, dass man da auch selber dann die Möglichkeit hat, drei Waffen mitzunehmen und dann zu entscheiden, was nehme ich da, Pfeil und Bogen oder ein Scharfschützengewehr oder mein Sturmgewehr und schraube ich da einen Schalldämpfer drauf oder welches Visier schraube ich da drauf und so. Das kennt man natürlich alles. Aber ich finde, wie sie versucht haben, dieses Open World nach Schema F aufzubrechen, das ist schon bemerkenswert. Also man entdeckt die Welt jetzt viel organischer. Also man muss erst mit NPCs reden in der Welt und die sagen einem dann, wo irgendwelche Camps sind oder wo Missionen sind. Also das heißt, du hast nicht dieses, ich kletter auf einen Turm, Gebiet wird aufgedeckt, alle 5 Camps werden angezeigt, alle 20 irgendwie Geldstashes, die man einsammeln kann und alle Nebenmissionen sind dann auch sichtbar und dann arbeitet man einfach die Missionen oder die Symbole der Reihe nach auf der Karte ab, sondern tatsächlich entdeckt man das alles viel organischer. Ich finde es auch total cool, dass die Map, wenn man die anschaut, so einen Nebel drauf hat und dann sieht man schon, ah, da war ich und da war ich noch nicht und wenn man da hinkommt, dann wird einfach automatisch der Nebel aufgedeckt, allein durch die bloße Tatsache, dass man halt in dieses Gebiet gereist ist und sie haben wirklich versucht, eben diese Kritik, hey, das ist ja nur noch irgendwie Symbole auf einer Karte abarbeiten, sich wirklich anzunehmen und irgendwie sich ein System zu überlegen, wie man das irgendwie anders lösen kann, damit man eben nicht das Gefühl hat, man wird von Anfang an gleich von allen Symbolen erschlagen und muss dann wirklich die nächsten 100 Stunden hier alles abarbeiten. Und was ich auch sehr positiv finde, was mir aufgefallen ist im Vorfeld, das Spiel wurde niemals beworben mit, das ist die größte Ubisoft Open World aller Zeiten und nochmal 20 mal größer als Primal oder so, sondern im Gegenteil, sie ist ja auch kleiner, aber das stört überhaupt nicht, weil dadurch ist es alles viel reduzierter und man fühlt sich halt nicht sofort von der Größe erschlagen am Anfang. Das fand ich schon sehr, sehr positiv.
Absolut, das ist wirklich klasse. Es gibt ein paar Highlight-Missionen, Stefan, die auf der Karte schon markiert sind, wo man dann so einen direkten Funkspruch hört, wo dann irgendjemand sagt, hier, komm hier rüber in das Gebiet. Und man sieht schon so ein kleines Icon mit so einer Vorschau, mit so einer kurzen Beschreibung. Aber das sind eigentlich die einzigen Sachen, die man auf der Karte sieht am Anfang. Einer der schönsten Karten, die ich je in einem Videospiel gesehen habe übrigens, oder?
Ja, schon. Das hat so ein bisschen die Anmutung von ja, wie nennt man diesen Effekt?
Google Earth?
nicht Google Earth, ich meinte halt eher so von so Spielzeugeisenbahnen.
Ach so, ja,
wenn
ja.
Wenn man halt so an die Karte ranzoomt irgendwie, dass dann die Bäume wirklich klein dargestellt werden, alles so
Miniatur-Wunderland. Einen
knuffigen 3D-Look hat irgendwie. Das haben die schon echt schön gemacht. Ja, ich weiß nicht, ist die Welt wirklich kleiner als in 4?
Ich weiß nicht, ob sie kleiner ist, aber was Daniel meint, ist, dass sie eben nicht nur größer ist, damit sie größer ist, weil das spielt einfach keine Rolle. Das meine ich.
Ja, also das ist schon wirklich gut gelungen.
Eins der geilsten Feature finde ich übrigens die Möglichkeit, man kann ja diese Perks freischalten. Also es ist ein bisschen anders als beim 4er und beim 3er, was so Crafting und so angeht. Also du kannst weiterhin Tierfälle jagen und so weiter. Und beim dritten und beim vierten speziell musstest du immer ganz gezielt irgendwelche Pumas in einem speziellen Gebiet jagen, um dann aus diesem Fell irgendwie eine Tasche herzustellen. Das haben sie ein bisschen vercasualized, also gestreamlined, würde man, glaube ich, auf Neudeutsch sagen. Du jagst und sammelst, du kannst aber genauso gut einfach Fische jagen, du kannst dich irgendwie auf ein Tier spezialisieren, wenn du möchtest. Du verkaufst einfach alle Felle, alle Sachen. Du musst auch nicht jagen, du kannst auch einfach irgendwelche Camps ausräumen und Geld sammeln. Und kaufst dir dann Perks frei, indem du, also mit dem Geld kaufst du dir Waffen, die nach und nach über Missionen dann auch erweitert werden, das Repertoire, und freigeschaltet werden. Und du musst aber nichts mehr craften, um zum Beispiel mehr Munition mitzunehmen, sondern du hast so eine Art Liste mit einer Auflistung, was du alles in dieser Welt machen kannst. Also da steht dann zum Beispiel, töte 5 Gegner mit einem Flammenwerfer oder setze 10 Kopfschüsse mit Pfeil und Bogen und so weiter. Und immer wenn du das machst, bekommst du Ruhmespunkte, die du dann in diese Perks investieren kannst. Und dort hast du dann zum Beispiel eben die Wahl, okay, sage ich jetzt irgendwie, ich möchte Autos sabotieren, damit die irgendwie eine Bombe haben, oder stecke ich meine Erfahrungspunkte in mehr Lebensenergie, oder möchte ich ganz komische, skurrile Perks freischalten, wie zum Beispiel einen Wingsuit und dann die Möglichkeit, wenn ich Schnellreisefunktion habe, über der Karte gleich abgeschmissen zu werden sozusagen. Ja, also man kann da sehr seinen Spielstil und seinen Abenteuerlevel sozusagen über diese Perks aktivieren und hat dadurch auch gleich wieder eine Motivation, gewisse Dinge mal auszuprobieren in diesem Spiel. Also ich gehe jetzt einfach mal mit dem Flammenwerfer und stifte Chaos. Das macht nicht nur einfach nur Spaß, sondern ich habe dann auch so ein Ziel, nämlich irgendwie 3 neue Erfahrungspunkte freizuschalten, die ich dann wiederum in Perks investieren kann. Und das hat mich durchaus sehr motiviert in diesem Spiel.
Ja, die Challenges sind schon cool, aber ich fand's schon überraschend im ersten Moment und ich bin jetzt auch nach ein paar Spielstunden dann überhaupt nicht so mit mir selbst drüber einig, ob das so eine gute Idee war, dieses Loot- und Crafting-System da rauszuwerfen, weil ich fand schon, dass das Jagen von Tieren schon irgendwie immer ein elementarer Teil war von Far Cry, also zumindest in den letzten Teilen. Und wenn du dann endlich diese irgendwie 5 Leopardenfelle zusammen hattest, um dir den größeren Munitionsbeutel zu craften, dann war das halt schon auch immer ein sehr erhebendes Gefühl, weil man da halt einfach irgendwie was erreicht hatte. Und dass das jetzt einfach ersatzlos gestrichen wurde, also ist ja völlig raus. Man kauft ja alles nur noch im Prinzip mit Geld zusammen oder mit diesen Challenge-Punkten, die man dann im Charakterbaum investiert. Und man kann jetzt noch jagen, aber es gibt de facto keinen Grund mehr. Klar, du kannst dann deine Felle bei irgendeinem Händler verkaufen, kriegst da halt dann Geld dafür, aber das braucht man eigentlich irgendwann so ab, ja, ich würde sagen, so ab 6-7 Spielstunden braucht man das eigentlich nicht mehr, weil da kriegt man sowieso dann so viel Geld nachgeschmissen und kann überall an jeder Ecke was einsammeln, dass dir diese paar Felle, die dann auch nochmal irgendwie $800 geben, fast wurscht sind. Also da haben sie schon eigentlich meiner Meinung nach, Stefan, was rausgeschmissen, was besonders in 3 ein ganz wichtiger Teil des Spiels war und viel Platz auch eingenommen hat, dieses Jagdsystem und das Craft-System.
Ja, stimmt, finde ich halt auch ein bisschen schade. Wir sind wahrscheinlich die einzigen 2 Leute, denen das gut gefallen hat. Ich kann sagen, dass wir jetzt im Cast hier überrepräsentiert sind. Aber ich fand es auch ein bisschen schade, wodurch es ein bisschen ersetzt wurde, das sind diese sogenannten Prepper-Stashes. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen.
Ja, Also Prepper sind die Leute, die Angst haben vor einer Apokalypse und sich dann präparieren sozusagen und ganz viel Konservendosen einkaufen, Atemschutzmaske und sich dann so eine Art Bunker. Ich weiß auch nicht, wie der Name. Reichsbürger heißen die auf Deutsch, glaube ich.
Ja, eigentlich würde es ja so Vorbereiter ja heißen, irgendwie, die sich halt aufs Schlimmste vorbereiten. Lustigerweise haben die dann halt ihre Lager und die kann man halt entdecken und ausräumen. Und ich habe da noch nie einen Prepper getroffen. Also es ist echt ein bisschen schlecht gelaufen für die. Also die haben sich auf jeden Fall gut vorbereitet, aber hatten dann leider nichts von. Und die entdeckt man ja auch, wenn man mit NPCs redet, dass die halt einem so eine grundlegende Richtung verraten, wo die sich befinden. Und das ist so eine Ansammlung, also es geht dann halt immer darum, das Lager zu finden und das dann mit allen möglichen Rätseln und sowas verbunden. Also entweder muss man besonders viel klettern oder ein paar Schalter umlegen und Fallen ausweichen und so. Und als Belohnung kriegt man dann auch meistens, je nachdem wie knifflig das ist, 2 bis 3 von diesen Perk-Punkten und halt Geld. Und das ist so ein bisschen ja die Nachfolge von der Jagd und vielleicht auch den Funkturm. Ja. Aber halt irgendwie cool.
Ich finde es auch, das ist die Verbesserung von den Funktürmen, weil diese Rätsel auch wirklich Sinn machen, weil diese Prepper halt Verteidigungsanlagen gebaut haben. Und man kann es vielleicht so ein bisschen sehen, wie diese Challenge-Räume im Zelda oder sowas, ja, dass man immer so einen kleinen Stash hat, an den man versucht reinzukommen. Also mal ist irgendwie ein großer Elektrozaun drumherum und man muss irgendwie oben über irgendwo rumklettern, wie du schon gesagt hast, Stefan, und dann mit der Seilwinde irgendwie von oben in das Gebäude oder mal in einen See tauchen, um von unten einen Zugang in so eine Garage zu finden, um dort den Stromschalter umzulegen, sowas in der Art. Die haben mir wahnsinnig Spaß gemacht und man hat ja auch immer direkt halt eine direkte Belohnung, wenn man dann diese Tombs sozusagen gelöst hat. ich finde nicht, dass die das Jagen ersetzen. Ich sehe das bei Far Cry 5 eigentlich eher so, dass man kann ja wahnsinnig viel jagen und der Bogen und das Scharfschützengewehr und auch die Begleiter, über die wir noch reden müssen, die helfen einem ja auch stark dabei und dieses Geld ist ja auch nicht sinnlos. Also man kann mit diesem Geld ja wirklich sich auch coole Sachen freikaufen bei den Shops. Das Jagen ist jetzt halt einfach eher optional, aber dadurch, dass man ja diese Challenge-Punkte auch übers Jagen bekommt, also es gibt fast für jede Tierart, wenn du jeweils irgendwie 5 Fälle davon abgibst, kriegst du immer diesen Challenge-Punkt auch. Also von daher ist es eher so offen gestaltet, aber dass man es halt noch machen kann, aber nicht machen muss. Und im Far Cry 3 und 4 kamst du einfach nicht umhin, irgendwann diese Jagd zu machen. Das artete halt oft in Arbeit aus, damit du überhaupt mehr Munition mitnehmen kannst. Und hier hast du halt ein paar mehr Möglichkeiten, das auch alternativ irgendwie zu lösen. Das finde ich ganz gut.
Ja, stimmt. Das ist halt wesentlich flexibler und du kannst halt sehr viel mehr steuern, wofür du dann deine Punkte ausgibst und was
dir wichtig ist. Wo du deine Spielzeit investierst eben. Genau.
Ja, ja, genau. Das ist schon ganz cool.
Eine große Neuerung ist tatsächlich aus Ghost Recon Wildlands im weitesten Sinne übernommen, und zwar die, ja, ich nenne es jetzt mal Gegnerpyramide. Also früher war es ja bei Far Cry tatsächlich so, dass du eigentlich immer so 2 bis 3 Hauptmissionen einfach auf der Karte angezeigt bekommen hast, dann bist du halt dahin gegangen und hast die gemacht und dann ging halt da die Handlung weiter. Und hier ist es jetzt so, dass du hast 3 Unterbosse im weitesten Sinne, die man besiegen muss, und die herrschen jeweils über ein Gebiet. Und du musst in diesem Gebiet genug Resistance Points oder wie das heißt, sammeln. Also das heißt, einfach genug Nebenmissionen machen oder genug in der Open World absolvieren, damit du dann die finale Mission freigeschaltet bekommst, in der du diesen Unterboss besiegen kannst. Das ist schon sehr ähnlich wie bei Wildlands, bloß dass es bei Wildlands halt irgendwie viel mehr gab oder dass die Pyramide auch deutlich größer war, weil es gab irgendwie 4 Unterbosse, und unter diesen Unterbossen gab es nochmal wieder jeweils 10 weitere, die über ein Gebiet geherrscht haben. Also da war das deutlich ausgeprägter. Hier sind es halt wirklich nur diese 3 großen Gebiete, und wenn du die alle gemacht hast, die kannst du in beliebiger Reihenfolge machen. Also ich fand das auch total interessant, als Manu oder Stefan, als wir dann geredet haben, war es immer so, ja, also ich habe da irgendwie alles im Norden erstmal gemacht und so, aha, ich bin gleich in den Süden gegangen und habe dann da erstmal alles gemacht. Und Stefan hat irgendwie überall so ein bisschen was gemacht. Also ich habe mich dann schon relativ auf ein Gebiet versteift und habe dann da auch alles gemacht, bis ich an den Endboss rankam. Und Stefan, du hast irgendwie einfach überall so ein bisschen was gemacht, hast dich da irgendwie rumtreiben lassen. Also man hat dann auf einmal durch diese neue Möglichkeit viel mehr Möglichkeiten, wie man das Spiel angeht, weil du musst halt nicht einer festen Haupthandlung folgen, sondern du kannst halt selber entscheiden, wo du jetzt was machst und in welchem Gebiet du vorangehst und welchem Unterboss du zuerst dich irgendwie widmest. Und das ist einerseits irgendwie cool, weil es auch wieder Freiheit und Flexibilität ermöglicht. Aber andererseits, ich weiß nicht, Manu, wie du das siehst, hatte ich irgendwie das Gefühl, es gibt dadurch weniger Hauptmissionen, sondern halt viel mehr so Füllermissionen, die einfach nur so drin sind in der Open World, wo man halt ein bisschen was machen muss, damit man halt diese Resistance Point aufbauen muss. Aber die Haupthandlung zerfranst dadurch
so ein bisschen. Ja, ging mir auch so. Ich sehe es spielerisch eher positiv, so wie du. Hatte aber auch das Gefühl, dass in Far Cry 4 und 3 in den Vorgängern man viel mehr das Gefühl hatte von einer übergreifenden Geschichte. Und hier ist es halt sehr zerfasert. Faith, Jacob und John sind die 3 Geschwister von diesem Hauptbösewicht Joseph Thied. Und als du Pyramide, Gegnerpyramide gesagt hast, ich habe mir gerade diese 4 vorgestellt, wie sie so auf Händen und Füßen knien, weißt du, und so eine Kinderzirkuspyramide aufbauen und oben thront Joseph Thied. Aber genau so ist es ja eben. Man muss erst alle 3 Geschwister erledigen in ihrem jeweiligen Gebiet und dort den Widerstand stärken und aufbauen. Und im Endeffekt sind es ja, wie du gesagt hast, nur 3 Story-Missionen pro Gebiet, mehr oder weniger. Also es gibt innerhalb dieser Resistance-Leiste siehst du so Schlüsselmomente. Und in diesen Schlüsselmomenten kannst du die Haupthandlung voranführen. Du hast dann halt jeweils so 2, 3 Begegnungen oder geskriptete Missionen, die mit diesem jeweiligen Geschwister zu tun haben. Es gibt schon zwischendurch mal auch wieder so ein paar Elemente, also zum Beispiel gerade die Faith, die hat ist so eine Drogenbeauftragte von diesem Gebiet, die dich dann zwischendurch mal in bester Far Cry-Manier mit einem Drogenpfeil erwischt, und dann schwebst du irgendwie auf anderen Sphären und hast dann so Art Traumsequenzen, was ein bisschen nervig ist, aber in den anderen Gebieten funktioniert es ganz anders. Also da triffst du Jacob zum Beispiel dann gar nicht so zwischendurch einfach mal und hast dann halt eher Leute, die über ihn reden, oder er kommt dann halt mal mit einem, schickt mal seine Leute vorbei, die mit einem Hubschrauber oder so auf dich ballern. Also das, da funktionieren die drei Gebiete zwar einerseits sehr ähnlich mit diesen festen Storypunkten, aber jeder hat so halt seinen eigenen Charakter. Und insgesamt finde ich es eigentlich ganz geil, dass man sich so komplett frei da durchbewegen kann. Aber dadurch, dass auch Far Cry 5 jetzt keinen sprechende Hauptperson mehr hat, die auch keinen Charakter hat, sondern du wählst aus einem Charaktereditor Männlein, Weiblein und kannst den komplett nach deinen Wünschen gestalten. Das macht aber, es entfernt dich noch mehr von dieser Hauptstory, weil man bei den Vorgängerspielen halt auch so eine persönliche Beziehung zu dem Bösewicht hatte. Und das fällt hier ein bisschen weg. Auch wenn die Gegner wieder sehr präsent sind, diese vier Leute, und sehr cool auch geschauspielert und synchronisiert wurden, aber irgendwie ist man nicht mehr so ganz drin, sondern es ist noch mehr Open-World-Spielplatz geworden. Da ging es mir auch so.
Ja, finde ich auch ein bisschen schade, dass dadurch, also spielerisch, wie gesagt, hast du mehr Freiheiten, aber dadurch geht auch so ein bisschen dieser rote Faden verloren, der zum Beispiel bei Far Cry 3 sehr viel sichtbarer war, und vor allen Dingen, weil man da auch wirklich das Gefühl hatte, dass der Vars hinter einem her ist, so, weil der auch öfter aufgetaucht ist und wirklich auch versucht hat, einen umzubringen. Und ja, das ist da so ein bisschen schwierig. Also man hat ja in jedem Gebiet so vier Schlüsselpunkte. Wenn man genug von diesen Widerstandspunkten erreicht hat, dann wird man quasi vorstellig.
Man hat jetzt einen Termin bei Jacob.
Bei dem Betreuer des Gebiets. Also in dem ersten Gebiet mit dem John Seed war das, glaube ich. Da kommen die Bösen einen dann einsammeln. Und ja, dann hast du da halt schon mal so eine Vorabsequenz mit dem Boss, wo auch noch mal so ein bisschen Character-Building versucht wird. Ja, aber die waren mir teilweise einfach so ein bisschen, ja, kann ich komisch bekloppt sagen. Also da war es schon irgendwie.
Ja, das ist ja auch das, was ich in der Preview gesagt habe, Daniel, dass ich Angst hatte, dass sie alle zu wahnsinnig sind, dass man nicht so diese charismatische, einerseits ist er ja ganz cool und ich will ihn irgendwie sehen, aber andererseits ist er auch ein Arschloch wie Vars und Pagan Min. Da waren die mir hier alle ein bisschen zu arg abgespaced durch diese Sektenthematik. Wie ging's dir denn da?
Erstens das, und ich fand's nicht so ganz glücklich gelöst, dass du im Prinzip aus deinem laufenden Spiel rausgerissen wirst, weil du halt zufälligerweise gerade diese erste Resistance-Punkte-Schwelle überschritten hast. Und völlig egal, was du machst, ob du gerade irgendwo jagst oder ob du gerade einen Outpost einnehmen willst oder ob du irgendwo gerade hinfährst, du wirst einfach aus dem laufenden Spiel rausgerissen. Du siehst halt so Symbole oder deine Sicht verschwimmt so, oder du merkst, okay, jetzt kommt diese Traumsequenz oder dieser Drogentrip oder was es auch immer ist, und zack, bist du halt auf einmal in der nächsten Hauptmission drin. Also du hast gar keine Chance, das irgendwie zu vermeiden. Du wählst das nicht aktiv aus, indem du irgendwo hingehst und dann die Mission triggerst, sondern du wirst einfach rausgerissen. Und das fand ich ein bisschen blöd, weil ich fand es halt irgendwie doof, dass man einfach rausgerissen wird. Also in Far Cry 4 war es ja auch so, dass du aktiv gesehen hast, da vorne ist so eine Shangri-La-Mission. Das waren ja quasi die Pendants zu den Traumsequenzen hier. Und die wähle ich jetzt aus und dann mache ich die. Und hier wirst du halt in jedem Gebiet einfach immer von denen so herzitiert und völlig egal, ob dir das passt oder nicht. Und das hätte man meiner Meinung nach irgendwie spielerisch ein bisschen besser lösen können. Weil ich fand es halt immer sehr unangenehm, wenn man dann einfach rausgerissen wurde, weil so, jetzt wollte ich gerade das da machen oder da vorne wollte ich jetzt noch dieses Ding einsammeln und jetzt werde ich, also man sieht es dann richtig, wie sich das so andeutet, wie dann irgendwie so Sternchen auf dem Bildschirm erscheinen und dann weißt du, jetzt kommt hier diese Sache von der Faith, weil ich jetzt dieses Drogen Giftgas, Halluzinogen da irgendwie sehe.
Bliss heißt es.
Werde ich da einfach rausgerissen.
Ja, und selbst an den Stellen, wo du nicht rausgerissen wirst, also Jacob oder John Seed, einer von den beiden, zitiert dich dann einmal in eine Kirche zum Beispiel und dann musst du da einfach hinkommen und das ist dann auch wiederum Logikloch, da wirst du dann nicht einfach entführt oder rausgerissen oder manchmal gibt es so Momente, da öffnest du halt eine Tür und dann schlägt dir einer einen Kolben übers Gesicht, so storymäßig, und dann ist es so, okay, war halt ein Überraschungsmoment, die haben dich jetzt irgendwo abgeholt und jetzt steckst du irgendwo im Bunker fest, da passt es ja, oder die wirst mit dem Drogenpfeil getroffen, aber dann gibt's halt auch wieder die Logiklöcher, du hast ja jetzt gerade stundenlang eine Widerstandsbewegung mit scharf mit Scharfschützen und was weiß ich mit allen, mit Maschinengewehren und Autos, Bewaffneten und Flugzeugen und sowas aufgebaut. Und dann zitiert dich dieser Kerl in eine Kirche und du gehst halt einfach hin und läufst halt rein wie so ein Depp, weißt du, ohne Vorbereitung. Du hast dann nicht die Möglichkeit zu sagen, wir umstellen jetzt das Gebäude, dann wäre der Typ einfach mal erledigt, weil der einfach mit der Chef mit seinen zwei Handlangern in der Kirche drin steckt. Aber nein, du läufst halt einfach rein und lässt dich da in diese Falle locken. Das ist einfach dann auch wiederum unlogisch in den Momenten, wo du halt nicht rausgerissen wirst, sondern wo du bewusst zu dem Triggerpoint hingehst. Da bricht das Spiel dann einfach so ein bisschen mit der Logik, weil eigentlich wäre es total einfach, dann die Cops zu alarmieren und dann wäre das Ding halt erledigt. So. Schade.
Ja, was ich da auch ein bisschen schwierig fand, ist, dass dadurch, dass du die Hauptstory quasi vorantreiben kannst, wie du willst, hängt sie halt auch nicht so zusammen. Das heißt, es ist halt völlig egal, wenn du jetzt einen Bruder getötet hast und in das nächste Gebiet kommst, dann sind die Missionen halt eins zu eins die gleichen und es wird halt überhaupt nicht gesagt, dass du den Bruder getötet hast oder keine Ahnung was. Also das hat nicht Einfluss aufeinander. Das finde ich auch so ein bisschen schade, dass sich dadurch der Verlauf vielleicht nochmal ein bisschen ändert. Ja, und wie gesagt, also das ist insofern auch ein bisschen, ich meine, okay, davon bei so Spielen immer von unrealistisch zu reden, ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber wenn du halt voll das Problem für die bist und die dich halt in regelmäßigen Abständen einsacken und wieder laufen lassen.
Das, das hat ja bei dem Dreier noch ganz gut funktioniert, also, weil man einfach das Gefühl hatte, der war es, will auch, wie so ein typischer James-Bond-Bösewicht irgendwie, der will irgendwie dir auch imponieren, weißt du, oder mit dir Dialog führen.
Ja, der spielt halt wie so eine Katze mit einer Maus, ne? So lässt sich immer wieder los und sagt dann halt so, ja, ich spiele aber nur mit dir. Ich weiß ja, dass du mich eh nicht besiegen kannst.
Das ist hier ja auch ein bisschen angedeutet, dass sie sagen, vielleicht wirst du ja doch noch einer von uns oder so in der Art. Aber wenn wir gerade bei der Story sind, Daniel, ich war ja auf dem Preview-Event so, wo ich dachte, also mir gefällt diese ganze Thematik mit dieser Sekte, die da in diesem fiktiven Bundesstaat in den USA quasi das gesamte Gebiet unter ihre Kontrolle bekommt. Ich finde es ganz spannend, weil eben halt auch schon so ein bisschen politisch auch Sachen da drin stecken. In den USA gibt's gerade eine sehr starke Opioid-Krise, wo Menschen massenweise an Drogenmissbrauch sterben, was sie nicht in den Griff bekommen. Natürlich haben wir diese Gewaltdiskussion mit Shootings und bewaffneten Leuten, die sich einfach eine AK-15 kaufen, was auch eine Parallele ist zu diesem Spiel. Natürlich gibt's auch diese Prepper-Diskussion, ja, dass Leute sich von der Regierung abwenden und quasi sagen, wir bereiten uns für die Apokalypse vor. Das sind ja alles Sachen, die in diesem Spiel auch drinstecken. Aber ich hatte schon auch so die Sorge, dass so ein großes Studio wie Ubisoft sich nicht traut, da jetzt eine klare Position zu beziehen. Und soweit ich jetzt in diesem Spiel es gesehen und gespielt habe, ist meine Befürchtung halt auch eingetreten, dass eigentlich keine wirkliche Gesellschaftskritik in diesem Spiel drin ist. Dafür ist einfach zu wenig, meiner Meinung nach, drin. Hast du da mehr rausgelesen oder mehr entdeckt?
Nee. Der Anfang ist sensationell, also der hat mir richtig gut gefallen, weil du da versuchst, den Joseph eben dingfest zu machen mit der Hilfe von einem anderen Marshal und dem lokalen Sheriff. Und es liegt eben ein Haftbefehl gegen ihn vor und du bist jetzt derjenige, der den quasi vollstrecken muss. Und dann kommst du halt dahin und alles ist dann singen sie alle so wie so eine Sekte und sind alle irgendwie so ein bisschen durchgeknallt und du hörst die ganze Zeit die Musik und dann nimmst du ihn da auch raus und dann wird aber der Hubschrauber angegriffen und stürzt natürlich ab und so landest du dann ja eben auch in einem Gebiet ohne Hilfe in Anführungsstrichen, weil die da halt das Ganze fest im Griff haben. Und den Anfang fand ich richtig gut. Also ich finde, da hat auch der Joseph gleich so richtig an Profil gewonnen, weil er halt natürlich immer dieses, was das Far Cry ja ganz gerne macht, so ganz nah an die Kamera rankommt und mit dir redet und dann siehst du ihn so ganz klar. Und es hat mir richtig gut gefallen. Und dann hinten raus verfranst es so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Also ob das einfach daran liegt, dass eben dieses System jetzt so gestaltet ist, dass du, wie Stefan richtig sagst, einfach alles in beliebiger Reihenfolge machen kannst und dass deswegen auch die Missionen nicht aufeinander aufbauen können, weil das ja nicht klar ist, welche du vorher und welche du nachher machst. Und grundsätzlich habe ich schon bei der Story auch so, okay, ja, sie machen das schon alles so nach einem bekannten Schema, aber ich finde, es ist nicht so gesellschaftskritisch, wie erhofft. Es sind immer wieder so kleinere Spitzen drin, irgendwie auch so Richtung Trump. Du siehst dann zum Beispiel so einen anderen Politiker, der dann da irgendwie Wahlkampf macht und sagt, ja, hier alles Lügenpresse und überhaupt diese verdammten Demtards, oder wie heißen sie, Stefan? Die Also die Liberals, die quasi ganz schlimm sind und das Land und die ja nicht wollen, dass man hier mit Waffengewalt die Leute zum Wählen bringt und so, dass sie die richtigen Leute wählen und so.
Der will sogar eine Mauer nach Kanada bauen, oder? Also eine ganz offensichtliche Spitze, ja.
Genau. Ja,
auch so. Make Montana great again und so.
Ja, also es sind so ein paar Sachen drin, aber es ist natürlich weit davon entfernt, so eine zynische Satire wie ein GTA zu sein. Ne? Also man hat schon gemerkt, es ist halt doch noch ein Unterhaltungsprodukt, was sich halt auch verkaufen muss und es muss sich halt leider auch im Kernmarkt USA verkaufen und deswegen kann man da halt dann doch das Ganze nicht übertreiben und den Bogen überspannen mit alle diese dummen Hillybillies in Montana und Trump-Wähler alles Trottel und so, sondern da haben sie sich dann schon irgendwie ein bisschen zurückgenommen. Man kann jetzt diskutieren, ob das jetzt irgendwie feige war, ob sie da einfach mehr hätten machen müssen oder ob sie es halt einfach nicht wollten. Im Endeffekt ist meine These jetzt, man hat schon gemerkt, okay, das muss auch in den USA noch ordentlich Sachen absetzen und wenn wir denen zu sehr auf den Schlips treten, dann könnten wir da vielleicht eine Kontroverse auslösen und das könnte dann im Endeffekt dem Absatz des Spiels schädlich sein.
Deswegen witzigerweise oder traurigerweise habt ihr mal die Texte gelesen, die man bei den Fischen findet. Also also der Dom, hier öfter ja auch im Podcast, der hat das gepostet auf Twitter. Ich habe diese Fische gar nicht so genau angeschaut, die Texte, die da stehen. Aber die Texte bei den Fischen, da steht dann irgendwas dabei. Ja, dieser Fisch legt seine Eier und er darf im Gegensatz zu vielen Menschen selber entscheiden, ob er die Eier behält oder nicht. Weißt du? So, also das sind dann so kleine Kritikpunkte zum Abtreibungsgesetz zum Beispiel in den USA oder so. Also man hat so das Gefühl, dass viele in dem Team von Far Cry 5 schon auch selber Libtard sind sozusagen und diese Kritik am System oder auch zum Feminismus oder zum Thema, wie gesagt, Abtreibungsgesetze oder so, da ihre Spitzen in das Spiel reingeschrieben haben, aber halt nicht innerhalb der Story. Auch dieser Politiker, der die Mauer nach Kanada bauen will, das sind keine Hauptmissionen. Das ist alles irgendwie in Nebenmissionen oder eben in Beschreibungstexten von Fischen, die du random aus dem Teich ziehst, versteckt. Also man sieht schon, dass da die Intention durchaus drin war, aber innerhalb der Hauptstory ist da einfach sehr wenig. Und ich finde es auch eine verpasste Chance. Das liegt natürlich auch am Genre selber. Das ist natürlich ein Shooter-Spiel, aber zum Thema Waffengewalt wird halt einfach gar nichts gesagt. Also du bist ja selber gewalttätig bis zum geht nicht mehr. Also du ballerst ja massenweise Unschuldige auch in diesem Spiel über den Haufen, weil die meisten Sektenmitglieder machen das ja auch nicht unbedingt immer freiwillig. Also es gibt ja auch ganz klar so eine Art Zombie-Gegner in diesem Spiel, die dann so einfach nur drogensüchtig sind nach diesem Bliss und gar keinen eigenen Willen haben und dich halt einfach nur angreifen wegen der Droge. Und die ballerst du ja trotzdem einfach komplett über den Haufen und hast auch keinerlei Zeichen von Reue. Und genauso, wenn dann die Sekte dafür kritisiert wird und verurteilt wird, dass sie deine Leute foltert, machst du halt im zweiten Nebensatz, nachdem sich jemand darüber beschwert, was für Monster das sind, fängst du halt selber ein und folterst ihn. Also das.
Ja, aber gut, das ist ja halt auch ein Kommentar und so ein Denk mal drüber nach Moment irgendwie, ne?
Also, man kann selber das dann darüber nachdenken, aber das Spiel verurteilt dich dafür nicht so wirklich. Du weißt, was ich meine. Es ist halt ein Shooter-Spiel natürlich.
Und eigentlich ist es ja tatsächlich ein Pro-Gun-Statement so ungefähr, weil du sagst halt, wenn da so eine verrückte Sekte kommt und der Staat und die Staatsmacht hat mittlerweile aufgegeben und deswegen müssen alle selber bewaffnet werden, damit man sich gegen diese Irren wehren kann. Also es ist ja eigentlich eher ein Spiel, was Argumente dafür vorbringt, dass es okay ist, wenn alle Waffen tragen und man sich dann gegen diese Sekte wehren kann. Also ich fand es noch übrigens grundsätzlich, wir haben ja Manu mal prinzipiell drüber geredet, ob das eigentlich irgendwie glaubwürdig ist, dass irgendwie in den USA so eine Sekte übernimmt und dann dort alle sich da irgendwie wild um sich ballernd in so einem Gebiet verschanzen. Und da ist tatsächlich witzigerweise kurz vorher auf Netflix eine Doku aufgetaucht, die heißt Wild Wild Country. Und da geht's um die Bakwan-Sekte. Und das ist wirklich, wenn man sich den Trailer auch dazu anschaut, das ist einfach wie Far Cry 5. Also es gab's wirklich. Ich habe da auch mit Leuten dann schon mal irgendwie, wenn ich denen erzählt habe, die so, Bakwan, das gab's mal so in den 80ern, habe ich schon mal gehört. Die hatten alle so orangene lange Sachen an und so und war so ein indischer Guru. Und ohne Witz, die haben wirklich in den USA, in so einer Stadt, sich ein eigenes, quasi kleines Paradies, wie sie es gezeichnet haben, gebaut, mit eigenen Regeln und eigenem Bürgermeister. Und dann gab es da halt dann auch irgendwie viel Kritik. Und dann haben sie gesagt, ja, wir werden hier bedroht, wir müssen uns Waffen besorgen, um uns gegen diese Irren außerhalb zu schützen. Und wir wollen ja eigentlich nur Frieden und Peace und sowas. Aber um unsere Bürger zu schützen, müssen wir uns halt Waffen besorgen und sowas. Also wenn man sich so ein bisschen für das Thema interessiert, kann ich diese Dokumentation mal empfehlen. Und es ist eben tatsächlich so, dass das gar nicht so weit aus der Luft gegriffen ist. Es ist tatsächlich vielleicht nicht in dieser Menge, wie das jetzt in Far Cry passiert, dass da dann irgendwie tausende Leute dabei umgebracht wurden. Das vielleicht nicht. Aber es gab wirklich schon so eine Sekte in den USA, die war halt dann so ein indischer Guru und nicht hier so eine christlich-radikale Sekte wie jetzt in Far Cry. Aber dass sie sich wirklich dann mit Waffengewalt gegen den Staat auch gewehrt haben und gesagt haben, wir akzeptieren die Staatsgewalt nicht mehr und wir lassen hier keine Polizisten. Wir haben unsere eigene Polizei. Die ist besser als eure Polizei von den USA und so. Und also so weit aus der Luft gegriffen ist das jetzt tatsächlich gar nicht.
Ja, und in Montana ist auch so ein weitläufiges Gebiet, auch in echt, habe ich im Previewcast auch mal nachgeschaut, da leben nur irgendwie 0, irgendwas Prozent der Gesamtbevölkerung der USA, also weniger als in komplett Berlin in einem Gebiet, was so groß ist wie Deutschland. Da sich sowas aufzubauen, ist jetzt wirklich auch nicht sehr unrealistisch, weil da dauert es halt einfach Stunden, bis irgendwer wie mal die Armee oder so anrückt. Stefan, unabhängig jetzt von der ganzen Story und der fehlenden Kritik, finde ich, ist Far Cry trotzdem eins der besten Far Crys. Also mir hat Far Cry 5 wahnsinnig viel Spaß gemacht, in dieser Welt rumzulaufen, rumzurennen und Blödsinn zu machen. Es ist einfach ein unglaublich guter Spielplatz. Neu dazugekommen ist ja der Koop-Modus, der sich auch als solcher wirklich benennen lässt, dass man eben gemeinsam durch diese Story-Mission auch durchlaufen kann. Im Gegensatz zum Vorgänger, wo man halt nur in Anführungszeichen irgendwie Camps ausräumen kann. Du hast es mit dem Daniel, glaube ich, ein bisschen intensiver ausprobiert als ich bei dem Preview-Event. Wie war denn da euer Erlebnis als Koop-Duo?
Also ich habe schon gesagt, dass Far Cry 5 eigentlich das Beste aus Far Cry 3 und 4 ist, mit einer guten Portion Ghost Recon Wildlands. So würde ich es halt auch beschreiben wollen. Also es ist wirklich das Koop-Spiel, man läuft halt wirklich komplett zusammen rum und kann die Story spielen. Allerdings macht nur der Gastgeber Progress, was ich ein bisschen schade finde. Sehr. Das heißt, wenn Missionen gespielt werden, dann sind die halt wirklich nur für den Gastgeber dann danach freigeschaltet und der dazukommt, der macht dicke Backen.
Ja, aber so, kurz zur Ergänzung, er bekommt das Geld und er bekommt Erfahrungspunkte, also die Sachen nimmt man schon mit, nur die Story-Missionen muss man dann nochmal machen. Immerhin.
Genau. Und das weiß ich halt auch gar nicht, warum das so ist. Also das hätte man auch noch eleganter lösen können. Was ganz cool ist, dass Daniel jetzt so ein paar von den Prepper-Stashes noch nicht hatte, die ich schon hatte. Und die haben wir dann halt gemeinsam gemacht. Und ich habe dann trotzdem noch mal diese Perk-Punkte gekriegt, die da versteckt sind. Und das ist sehr praktisch und sehr wertvoll. Und ich war dann eigentlich jetzt halt, lass mal noch so ein Stash machen. Und Daniel immer so, nee, lass mal hier noch eine Story machen und so. Das ansonsten hat das halt gut funktioniert. Also man läuft wirklich einfach komplett zusammen rum, was ein bisschen, also man darf sich nicht allzu weit voneinander entfernen. Das ist jetzt nicht so wie bei Wildlands, dass man wirklich am anderen Ende der Welt sein kann und das dem Spiel völlig egal ist, sondern man muss immer schon in einem gewissen Radius zueinander bleiben, sonst fängt das Spiel an rumzumeckern und es kommt so ein roter Hinweisbalken, du bist zu weit von deinem Partner entfernt. Ah.
Solide Scharfschützendistanz braucht man, sag ich mal, zwischen den zwei, weil sonst ist es wirklich so, sobald sich der andere irgendwie zu weit entfernt, weil wir hatten es auch einmal, dass der Stefan irgendwie vorab aus einem Hubschrauber abgesprungen, weil er das Camp schon mal scouten wollte und ich bin halt mit dem Hubschrauber weitergeflogen, weil ich von der anderen Seite angreifen wollte und dann kam halt relativ schnell dieser Warnhinweis, hey, du entfernst dich zu weit von deinem Koop-Partner. Und damit war unsere sensationell im Vorfeld geplante Taktik natürlich auch hinfällig, weil das Spiel das halt einfach nicht mitgemacht hat. Das ist so ein bisschen schade.
ja, mal abgesehen davon, dass ich, glaube ich, auch den Schalldämpfer nicht auf dem Scharfschützengewehr hatte und das dann halt einmal Krawoms gemacht hat und dann das ganze Camp alarmiert war. Aber gut, Dinge passieren.
Wir müssen unbedingt noch über die Begleiter reden, weil das ist auch eine ganz große Neuerung und Boomer ist ja für mich der heimliche Held dieses Spiels.
Nicht der Cheeseburger.
Also Daniel will jetzt anscheinend aus was für Gründen über die KI-gesteuerten Begleiter reden, nicht über die menschlichen Begleiter.
Das habe ich schon genau so verstanden. Ich weiß auch gar nicht, warum. Das kann ich ja null nachvollziehen, Stefan. Nein, also ganz kurz noch abschließend, ich finde, dieser Koop-Modus ist einfach verdammt lustig, aber ich finde es einfach schade, dass diese Chance verpasst wurde, gemeinsam wirklich auch das Spiel durchzuspielen, indem beide halt diesen Fortschritt bekommen. Aber man kann solo eben auch ein bisschen dieses Koop-Gefühl einfangen durch die Begleiter. Es gibt menschliche Begleiter, aber viel interessanter, der eine ist halt irgendwie Flammenwerfer, Experte, wenn du nach so einer Story-Mission, die übrigens sehr cool ist, ihn freigeschaltet hast und hast aber dann auch eine Scharfschützin und sehr geil auch, du hast dann auch einen, der oben mit dem Flugzeug rumfliegen kann. Das heißt, wenn du irgendwie von einem Hubschrauber belästigt wirst, dann rufst du einfach ihn kurz an und dann kommt er mit seinem Wasserflugzeug und ballert auf den Hubschrauber ein, damit du dich nicht drum kümmern musst. Also die Funktion finde ich sehr, sehr, sehr geil. Richtig, richtig lohnenswert sind aber die Tiermissionen, Daniel. Da hast du ja schon angesprochen, dieser Boomer, das ist der Hund, den kennt man aus dem Trailer. Ich habe mir gestern einen Puma freigeschaltet und Cheeseburger, der Bär, ist einfach auch so knuddelig, den will man einfach immer irgendwie dabei haben.
Ja, also wir haben den Puma witzigerweise auch gestern freigeschaltet. Peaches.
Ja,
ich hab ihn freigeschaltet, weil ich der Host war, das stimmt. Das ist wirklich cool, weil jeder dieser KI-Kameraden hat irgendwie, also sei es jetzt menschlicher oder tierischer Natur, hat jetzt eine eigene Fähigkeit. Also es gibt halt eine mit Pfeil und Bogen, die kann dann halt lautlos aus der Entfernung auch Gegner ausschalten. Der Puma kann es auch, weil dem schickst du dann einfach in so ein Camp rein und dann greift er halt die Leute an. Und die checken nicht, dass das ein Angriff ist und die denken halt, es ist halt ein wildes Tier und es wird dann kein Alarm ausgelöst, weil sie halt nicht der Meinung sind, dass da jetzt gerade ein Angriff auf das Camp stattfindet, sondern dass da halt nur zufällig ein Puma durchgedreht ist. Und der Boomer, den kannst du halt dann reinschicken, den Hund in das Camp und dann scoutet der alle Gegner für dich. Das heißt, du siehst dann alle Gegner als rot auf der Karte markiert und das kann halt auch sehr hilfreich sein. Und der Pilot ist halt super cool, weil du kannst dann halt auch Bombenangriffe auf so ein Camp anfordern und dann sitzt du halt irgendwie oben im Wald, schaust mit dem Fernglas runter auf das Camp und dann forderst du ihn halt an und dann hörst du richtig wieder so drüber fliegt und auf einmal riesige Feuerbälle und das ist so ein cooles Gefühl, weil es halt einfach so Laune macht, diese Zerstörung da auszulösen. Und das fand ich sehr, sehr cool als Neuerung, weil man einfach je nach Situation und gewünschtem Spielstil ruft man sich halt genau das herbei, was man braucht. Mhm. Also du sagst halt, hey, jetzt möchte ich ein bisschen Chaos und Action und Zerstörung auslösen, dann rufst du dir halt den Piloten und den Typen mit der Panzerfaust und sofort geht alles in Flammen auf. Und du sagst halt so, ah nee, das möchte ich jetzt schleichend lösen, also hole ich mir mal den Boomer, damit der für mich die Feinde markiert und die Pfeil- und Bogenschützin, weil die kann dann auch die Feinde lautlos ausschalten. Und das finde ich wirklich eine super coole Neuerung. Klar, manchmal haben die halt in der Praxis dann doch Probleme, weil sie halt einen Wegpunkt nicht finden, weil sie halt irgendwie, du willst, dass sie auf dem Dach Stellung bezieht und sie kommt da halt, läuft da nicht rauf, sondern bleibt da irgendwie an der Treppe hängen oder sie latscht halt doch irgendwo rein und wird dann da getötet und dann bleibt sie erstmal liegen und ist dann nicht dauerhaft tot. Du kannst sie dann am Ende wieder aufrichten oder wenn du sie sterben lässt, dann braucht sie halt 15 Minuten Cooldown, bis sie dann wieder irgendwie eingreifen kann. Das ist in der Praxis dann eben nicht ganz so perfekt, dass es immer hundertprozentig funktioniert, aber es gibt schon auch Missionen oder Momente, wo es richtig gut funktioniert und dann macht es halt richtig Spaß, wenn du einfach sagst, hier, ich sitze am einen Ende vom Camp und ich setze die Scharfschützen ans andere Ende und die fängt an zu schießen. Chaos bricht aus, alle Gegner rennen weg und du kannst in Ruhe von der anderen Seite in das Camp reingehen und quasi alle von hinten dann irgendwie wegmeucheln, weil du kannst natürlich diese Taktik auch einsetzen, um selber so Chaos und Verwirrung zu stiften, damit die nicht genau wissen, von wo sie angegriffen werden. Und das fand ich wirklich cool. Der einzige Wermutstropfen, und das hätte ich nicht gedacht, dass es im Jahr 2018 sowas noch gibt, ohne Drohne. Was ist denn da los? Ein Ubisoft-Spiel ohne Drohne.
Das war, hat er selbst, Primal hatte ja eine Drohne. Das muss man sich überlegen. Ich weiß nicht, warum die weg ist, aber dafür hat man halt deutlich mehr Flugzeuge oder überhaupt jetzt auch Flugzeuge neben den Hubschraubern und neben Quads und Autos und Booten. Ich weiß auch nicht, warum sie diese Drohne weggelassen haben, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit diesem organischen Entdecken der Karte zu tun, was durch die Drohne viel zu einfach wäre, glaube ich. Dann einfach mit der Drohne da überall drüber fliegen, sich wieder alles markieren, dann sähe die Karte von Far Cry 5 schnell auch wieder aus, wie sie früher ausgesehen hätte. Ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung, diese Drohne wegzulassen und deswegen mehr auf diese tierischen Begleiter zu setzen, die dir dann halt zum Beispiel die Feinde scouten oder eben mit dem Fernglas vorher zu checken. Ich glaube, das ist tatsächlich eine spielerische Entscheidung, weil es zu einfach wäre.
Ja, aber ich finde, bei aller Kritik, Far Cry 5 liefert für mich genau das, was ich mir von einem Far Cry erwarte, nämlich dieses spielerische Freiheit genießen und ausleben. Also will ich schleichen, will ich snipern, löse ich einen Bombenangriff aus, setze ich mich selber in den Kampfhubschrauber und fliege über das Camp und baller da alles weg. Und bei allem hast du dann immer diese leichte Prise Chaos-Faktor, dass du halt dann doch nicht so genau steuern kannst, was passiert. Manchmal klappt's, manchmal passiert aber auch was ganz anderes, Absurdes. Es kommt zufälligerweise gerade irgendwie so ein gepanzertes Fahrzeug vorbei und heizt dir dann richtig ein und dann ist dein Schleichenplan auch wieder irgendwie dahin und dann musst du dir irgendwie was anderes überlegen oder es endet doch in einer fetten Schießerei. Und diese Möglichkeiten zu nutzen und auszuleben, das ist das, was für mich Far Cry im Kern ausmacht. Und ich finde, das wird hier in Far Cry 5 einfach perfekt auf den Kern getroffen. Also unabhängig davon, ob sie an der Formel jetzt was geändert haben, diesen Kern eines Far Crys, den transportiert Far Cry 5 wirklich nahezu perfekt,
ja, finde ich. Und Stefan, man hat nie das Gefühl, man muss arbeiten, oder? Ich finde, bei Open-World-Spielen tendiert es ja oft so dazu, dass man sagt, oh, jetzt ist irgendwie so der Grind oder jetzt habe ich irgendwie immer die gleiche Mission, um irgendwas voranzutreiben. Das ist mir bei Far Cry 5 nie passiert oder so aufgefallen. Ich habe immer das Gefühl, ich habe eine neue Art von Mission, ich habe eine coole Story-Mission oder eine coole Nebenmission, einen neuen Story-Begleiter, einen neuen NPC, den ich irgendwie freischalten kann, der auch wiederum eine eigene Story hat. Oder ich mache die Stashes oder ich gehe jetzt auf Jagd. Also es wird nie öde in diesem Spiel, weil man immer was zu tun hat und durch diese Open World auch immer dynamisch Dinge passieren, wie Daniel gerade schon gesagt hat, die mich dann wiederum überraschen oder erheitern, im besten Fall. Oder es ist nie Arbeit.
Ja, das stimmt. Und also das ist schon so. Ich finde halt, dass Far Cry ja auch immer davon gelebt hat, dass zwar alle das gleiche Spiel spielen, aber man sich trotzdem halt krasse Geschichten über sein Spielerlebnis erzählen kann, die aber auch total unterschiedlich sind. Also, dass man da wirklich so seine eigene Variante der Story auch so ein bisschen erlebt und immer abgefahrene Sachen passieren. So, das macht für mich Far Cry auch so ein bisschen aus und das haben die da auch wirklich gut hingekriegt.
Wer aber generell keine Open-World-Spiele mag oder so, sagt, ich will es eigentlich eher wegen der Story spielen, da würde ich eher sagen, dann schaut euch sowas wie Wolfenstein oder sowas an, was, weißt du, Action und Ballern und so angeht mit der stringenten Geschichte, das ist Far Cry 5 definitiv nicht. Also es nimmt schon wirklich das, was Far Cry bisher ausgemacht hat und verbessert es in vielen Detailpunkten, aber Leute, die bisher keine Open-World-Spiele mochten, die werden da, glaube ich, auch nicht glücklich, weil die Story ist wirklich so banal und so versteckt, auch innerhalb von 20, 30 Stunden Open-World-Quatsch, dass die eigentlich kaum ins Gewicht fällt, finde ich hier. Und enttäuscht mich dann auch von dem, was wirklich an Geschichte dann drin ist, um diese vier Charaktere. Da war ich auf einem hohen Niveau enttäuscht, aber da hatte ich auch tatsächlich nicht mehr allzu viel erwartet, dass da mehr drin steckt. Aber da deswegen braucht man es tatsächlich nicht zu spielen, finde ich.
Also ja, nee, ich meine, es ist halt eine Far Cry Story.
Ja, aber es ist ja traurig genug, oder, dass man damit weiß schon, was gemeint ist.
Ja, aber ich meine, ich finde es halt lustig, dass ich meine, in 4 war es ja nicht anders oder in 3, ne, dass Dinge jetzt nicht so geschichtlich und so richtig dargestellt werden. Und ich finde es halt lustig, dass dann, wenn man das in Amerika spielen lässt und so, dass der Aufschrei da viel größer ist, obwohl es halt eine Standard-Far Cry-Geschichte ist in diesem Setting. Und das ist halt einfach irgendwie, hatte ich manchmal den Eindruck, bei einigen Kritikern nochmal schlechter wahrgenommen wird, weil es einfach näher zu Hause ist. Und die dann sagen, ja, das ist hier ja alles gar nicht so.
Ja, aber es ist ja auch eine verpasste Chance. Also da sind so viele Sachen drin, die es erlaubt hätten, eine gute Geschichte zu machen und eine, die auch von Relevanz momentan wäre oder aktuelle Bezüge aufgreift. Und da ist halt einfach nichts vorhanden, bis auf ein paar Spitzen auf meinem Anrufbeantworter oder so ein bisschen ein satirischer Versuch. Aber ich finde schon, dass man das dem Spiel tatsächlich vorwerfen kann, dass sie sagen, hey, wir haben hier ein religiöses Thema, wir nehmen das irgendwie auf und wir wissen ja, wie die aktuell politische Situation sich darlegt, auch mit diesem Rechtsruck und so weiter, und das dann so gar nicht einzubinden, dann bin ich dann doch irgendwie lieber auf einer fiktiven Jamaika-Insel, weißt du, ohne mit irgendeinem komischen Typen. Also ohne, ich finde schon, dass man das dem Spiel vorwerfen muss. Ja, genau, dass man das dem Spiel vorwerfen muss auch, dass sie PR-mäßig diese Dinge angesprochen und angedeutet haben, aber zum Beispiel auch diese ganze religiöse Aspekt, es wird sich ja nicht mal getraut, irgendwie zu sagen, dass es Christen wären. Natürlich sieht man mal ein Kreuz oder so, aber die sind ja so fanatisch auf ihrem Book of John und so weiter, dass man nicht mal irgendwie da Leuten auf den Schlips tritt, irgendwie, was die religiösen Aspekte angeht. Also da ist das Spiel schon sehr, sehr zahn.
Ja, Aber ganz ehrlich, da habe ich auch nichts anderes erwartet, weil ich meine, Ubisoft ist halt ein riesiges Unternehmen und die haben halt auch dann viel zu verlieren. So, und du, weiß ich nicht, so einen Großteil deiner Käuferschicht willst du ja nicht vom Kopf stoßen, egal in welche Richtung.
Aber das darf ich doch kritisieren, so, oder? Wenn man schon diese Thematik aufmacht.
Ja, natürlich. Also natürlich darf man das kritisieren irgendwie. Man darf davon auch enttäuscht sein, klar irgendwie. Aber ich, wie gesagt, also ich habe jetzt nicht erwartet, dass Ubisoft sich da so weit aus dem Fenster lehnt. Also ich war da nicht so enttäuscht. Ich meine, klar hätte man da mehr draus machen können, aber ich, wie gesagt, also ich hatte von vorher die Erwartungshaltung, ja, okay, das wird jetzt eh nicht so krass thematisiert werden.
Was man tatsächlich noch vielleicht zur Technik kurz sagen kann, also ich habe es auf einer PS4 Pro gespielt, natürlich mit 4K und HDR, es ist auch Xbox One X enhanced und so, also da ist mittlerweile Ubisoft schon absolut die Speerspitze, was technisch möglich ist bei diesen Open-World-Dingern, also es schaut so gut aus, es läuft absolut butterweich, du hast nie lange Ladebildschirme, klar, wenn du mal stirbst, dann lädt er halt mal irgendwie so 10 Sekunden oder so, oder wenn du ins Spiel reingehst, braucht er ein bisschen länger, aber sonst ist das alles nahtlos, ich hatte nie irgendwelche technischen Probleme und ist jetzt auch kein Spiel, wo du sagst, boah, die Konsole schmilzt dir fast, wenn du das spielst, sondern auch noch vergleichsweise ruhig dafür, dass es halt wirklich grafisch einiges zu bieten hat. Also da muss man auch einfach mal aus technischer Sicht wirklich ein Kompliment aussprechen, völlig unabhängig von dem Inhalt. Da ist Ubisoft einfach in den letzten Jahren so unfassbar gut geworden, halt klar, weil sie haben so viel Erfahrung mit diesen Spielen und beherrschen da ihre eigene Engine geradezu perfekt mittlerweile.
Auch positiv für ein modernes Spiel muss man noch diese Mikrotransaktionen ansprechen, die wir eigentlich auch nur weggelassen haben bisher, weil sie eigentlich keine Rolle spielen, was ich ja durchaus positiv empfinde. Also du kannst alles im Spiel über Ingame Geld, was du durch die Prepper-Stashes und so weiter und durch Missionen und so erwirtschaftest, kaufen. Man muss eigentlich auch nicht wirklich viel kaufen, weil man halt wahnsinnig viel freischaltet und findet auch. Also natürlich kannst du einfach Waffen aufheben, wenn du sie findest. Du kannst dir aber dann zum Beispiel Autos durch Missionen freischalten oder Fahrzeuge, wie zum Beispiel dieses Flugzeug. Kannst es dann einfach dir auch spawnen an gewissen Punkten, an so Shops. Du kannst dir dort aber dann auch zusätzliche Waffen kaufen, die einen bestimmten Skin haben oder mal einen Schalldämpfer irgendwie aufrüsten und so weiter und so fort. Also man hat schon Verwendung für dieses Geld. Und du kannst aber auch quasi mit Mikrotransaktionen dir diese Silberbarren kaufen und hast dann halt mehr Geld. Was ich aber nicht mal irgendwie, mir wurde nie irgendwie der Prompt angeboten, jetzt kauf doch endlich mal Silberbarren, hier Silberbarren im Angebot, sowas habe ich in diesem Spiel gar nicht entdeckt. Die spielen auch innerhalb der Spielgeschichte oder innerhalb dieser Spielwelt keine Rolle. Das ist wirklich einfach nur eine Option, die drin ist, die dir aber nicht irgendwie störend angeboten oder aufgedrängt wird. Deswegen fand ich das sehr, sehr positiv. Also sind mir null aufgefallen, ich weiß nicht, wie es da euch ging. Fand ich, haben gar keine Rolle gespielt.
Sehe ich genauso. Also es war immer eine sehr optionale Geschichte und es war auch wirklich so, dass es halt, dann einfach, du kommst dann schneller an die Sachen, also wenn du Geld ausgeben würdest, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du irgendwelche Sachen überhaupt nicht kriegst oder keine Ahnung was. Also das finde ich total fair gelöst und war auch wirklich nicht so mit Neck-Screens eingebaut oder sowas, die dich dann dauernd darauf hingewiesen haben. Also das fand ich auch okay gelöst. Ich frage mich halt, wer das dann wirklich benutzt oder ob das dann wirklich auch eine Sache ist, die benutzt wird.
Ja,
ich meine, es gibt würde mich wundern.
Es gibt ja Leute, die halt ihre kosmetischen Items einfach mögen, also die dann halt irgendwie ein bestimmtes Outfit für ihren Charakter haben wollen oder keine Ahnung, diesen Skin haben wollen und halt nicht irgendwie 20 Stunden dafür spielen wollen, keine Ahnung. Die Leute gibt's ja anscheinend, keine Ahnung. Man kann sich diese Gold- Silberbarren übrigens sogar erspielen in diesen Community-Events, die denn jetzt nach und nach freigeschaltet werden sollen. Also ein Community-Event läuft gerade, da sollen insgesamt über das ganze Spiel, über alle Spiele, über alle Spieler, Spielenden hinweg 150.000 Tiere getötet werden. Und wenn das die Community quasi schafft, wenn du mindestens einmal damit teilgenommen hast, kannst du übers Hauptmenü sagen, ich möchte da mitmachen bei diesem Community-Event. Kannst du so ein persönliches Ziel freischalten, dann kriegst du was und dann gibt's irgendwie Silberbarren und dann wird so eine spezielle Waffe, irgendwie so ein Flammenwerfer freigeschaltet. Also da wird auch weiterhin an der Community, an dem Spiel gearbeitet und darüber kannst du sogar ohne Echtgeld dann solche Silberbarren bekommen.
Sie haben sich ohnehin sehr viel Mühe gegeben, von vornherein gleich dir zu zeigen, dass das Spiel lange supported wird, ne? Also in mehrerlei Hinsicht. Es gibt einerseits diesen Arcade-Modus, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Der ist ganz nett gemacht. Da sind du halt überall in der Welt so Arcade-Machines und da kannst du halt hingehen, dann fragt er dich, ob du den jetzt starten möchtest. Das ist einerseits der Multiplayer-Modus, den haben wir aber, oder habe ich jetzt nicht groß ausprobiert, Stefan auch nicht, Da weiß ich es nämlich, wir haben ihn gestern nämlich besprochen, weil für uns Far Cry eigentlich schon eher eine Singleplayer-Erfahrung oder maximal eine Koop-Erfahrung ist. Irgendwie Multiplayer hat uns jetzt da nicht so interessiert. Aber du kannst in diesem Arcade-Modus auch mit allen Assets, glaube ich, aller Far Cry-Spiele und noch von Watch Dogs und so.
Teilweise, ja, also teilweise. Aber das habe ich, das könnt ihr in den News nachlesen. Also es ist nicht alles von Far Cry 4 und 3 dabei, aber so bestimmte Assets und Far Cry 1 und 2 natürlich nicht und Primal auch nicht und so weiter und Watch Dogs 1 nur. Aber es sind auf jeden Fall Assets aus vielen Ubisoft-Teilen dabei. Assassin's Creed auch.
Genau, und es ist halt ein Editor, mit dem du dann wohl deine eigenen Level bauen kannst, deine eigenen kleinen Mini-Kampagnen und sowas soll man da sogar bauen können. Aber ich glaube, das Spiel ist jetzt noch zu jung. Wir haben es gestern mal ausprobiert und da war eine der top-rated Levels, war dann halt die Nuketown-Map von Modern Warfare, die dann einfach jemand nachgebaut hatte. Und da konnte man dann halt drauf rumlaufen und da ein bisschen rumballern. So, das war halt jetzt mal ganz lustig für 10 Minuten, aber war jetzt nichts, was jetzt mich lange da irgendwie über der Stange gehalten hat. Ich möchte aber nicht prinzipiell ausschließen, dass es irgendwann Leute gibt, die sich da so reinfuchsen und wirklich coole kleine Mini-Kampagnen bauen und man dann sagt, oh, das musst du echt mal ausprobieren, weil das ist wirklich gut gemacht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt habe ich da halt noch nichts gesehen, dass man da irgendwie was Cooles spielen könnte, außer so ein paar kleine nette Gimmicks. Und was auch tatsächlich noch relativ krass ist, ist die DLC-Pakete, die angekündigt sind, ne? Mit irgendwie Zombies, Vietnam und einem Mars-Expedition-Ding. Das finde ich schon ganz schön cool, weil es halt nicht dieses, ja, du kriegst halt irgendwie more of the same, sondern du kriegst halt komplett was anderes. Und gerade dieses Vietnam-Ding würde mich mal sehr interessieren, wie sie das dann einbauen. Also das machen sie schon, das muss man schon sagen, sehr, sehr clever mittlerweile bei Ubisoft, dass sie dir schon im Vorfeld zeigen, so, ah, schau mal hier, das, ja, das Season Pass, ja. Ist schon geiles Zeug.
Ja, und da kommt ja noch hinzu, dass wenn man sich den Season Pass kauft, dass da Far Cry 3 Reloaded, Classic. Oder also so ein richtiges Remaster, ist Classic, genau, dabei ist. Das heißt, das kann man dann auch auf der PlayStation 4 spielen. Und wenn man sich das im Season Pass besorgt, kriegt man es einen Monat früher, also bevor man es einzeln kaufen kann. Und ich glaube, es wird Ende Mai rauskommen. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Das werden wir auf jeden Fall nochmal einzeln besprechen, Stefan, weil das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, ob Far Cry 3 den Test of Time übersteht. Also wenn ich das jetzt nochmal spiele, sage ich dann, oh, das ist aber alles hier mechanisch und nach Schema F, oder ob ich das nochmal so gut finde. Also da weiß ich echt mittlerweile nicht mehr, ob mich da einfach meine Erinnerung trügt. Deswegen würde ich das auf jeden Fall nochmal einem Test unterziehen und es heute nochmal probieren.
Das wird total super.
Und diese DLC, Daniel, das finde ich auch geil, dass sie halt diese Tradition von Blood Dragon weiterführen. Also Far Cry 3 war ja dieses Spiel, was das eingeführt hat, dass Blood Dragon als DLC-Paket erschienen ist, was komplett unabhängig vom Hauptspiel funktioniert. Wir erinnern uns mit diesem 80er-Jahre Far Cry, wo dann so MacGyver, A-Team und so weiter auf die Schippe genommen wurden und diese ganzen Action-Kracher. Und das wird ja hier weitergeführt. Also alle drei DLC-Pakete, wie du gerade schon gesagt hast, Vietnam und Co. Und vor allem auf dem Mars, die werden unabhängig von dieser Geschichte spielen. Also die haben mit dieser Far Cry 5 Welt nichts zu tun, sondern übernehmen halt einfach nur die Engine und die Thematik und werden, glaube ich, auch so zumindest diese pulpartigen Coverbilder, die schon dargestellt werden, auch so ein bisschen in dieser Tradition von Blood Dragon sein, dass sie halt völlig over the top sind. Also klar, ich meine, wir werden auf den Mars gehen und dieser Vietnam DLC, der wird auch so ein bisschen wie eben Heart of Darkness inspiriert sein. Also der Name geht schon so in diese Richtung. Also wird es wahrscheinlich auch sehr viel mit irgendwie Wahnsinn und Sequenzen und sowas zu tun haben, die da sehr over the top sein werden. Da freue ich mich wahnsinnig drauf auf diese drei Pakete. Und ich sage das eigentlich fast nie, dass ich mich auf Inhalte eines Season Pass freue. Aber das ist halt genau die richtige Strategie, nicht zu sagen more of the same, sondern völlig was anderes daraus machen in kleinen, gekapselten Missionen.
Ja, und Stefan, was wir auch sehr positiv fanden, kleiner Seitenhieb gegen Activision, die das, finde ich, mit Call of Duty Modern Warfare etwas ungeschickt gemacht haben. Da hat Ubisoft bei Far Cry 3 Classic schon besser kommuniziert, wenn man so nennen möchte. Ne?
Also da war es ja so, dass man, glaube ich, das Call of Duty Infinite Warfare vorbestellen musste, um Modern Warfare 4 Classic, also das Remaster, zu kriegen. Und es gab auch überhaupt nicht angekündigt, dass man das einzeln kaufen können wird und so weiter. Also es war wirklich so eine Gängelung-Marke. Ihr bestellt das jetzt vor, sonst kriegt ihr das Remaster von 4 nicht, worauf alle wirklich heiß waren. Und das, ja, war ja schon irgendwie ein bisschen kontrovers. Und das war halt schon cool von Ubisoft, dass sie gesagt haben, so, nee, hör zu, das wird es später auch einzeln geben. Season Pass Leute kriegen es einfach extra dazu und es wird ein bisschen früher für die erscheinen, aber sehr klar kommuniziert. Und ich finde, Ubisoft macht generell im Umgang mit ihren Kunden sehr viel richtig.
War ja nicht immer so, aber also, zurzeit absolut, ja.
Das stimmt, das ist wirklich überraschend. Also ich weiß nicht, ob die da intern was geändert haben in der Firmenstruktur, ob die mittlerweile eine Abteilung dafür haben, die einfach so Feedback besser bündelt oder so. Aber man hat bei vielen Spielen, Assassin's Creed, jetzt Far Cry, das Gefühl, da werden wirklich die Kritikpunkte am Vorgänger angegangen. Und sie machen sich wirklich konkrete Gedanken, was hat den Leuten nicht so gefallen, was waren Kritikpunkte, die oft wiederholt wurden und wie können wir die für den neuen Teil lösen? Also haben wir da vielleicht schon im Haus eine Lösung für gefunden? Siehe Pyramidensystem für die Gegner bei Far Cry 5 jetzt, was aus Wildlands übernommen wurde. Oder auch Assassin's Creed, wo man auch das Gefühl hatte, okay, die Leute haben gesagt, hey, die Kämpfe sind uns irgendwie zu leicht und so ein Waffencharaktersystem mit Leveln und so, das wäre doch eigentlich auch ganz cool. Zack, ist es drin in Origins. Also da hat man irgendwie wirklich das Gefühl, die hören da auf das, was die Leute sagen. Und mit ja, nein, aber auch mit Rainbow Six Siege, also ich meine, das ist ja wirklich auch ein Wunder, wie sie es geschafft haben, dieses Spiel, was am Anfang ja völlig kaputt war, mit einfach konstanter, harter Arbeit irgendwie zu einem der erfolgreichsten Multiplayer-Shooter dann zu trimmen. Und das schaffst du halt auch, also wenn das so einfach wäre, dann würde das ja jeder machen, aber es gibt halt immer wieder auch Firmen, wo du dir denkst, meine Güte, die hören überhaupt nicht, machen genau das Gegenteil von dem, was die Leute wollen.
Battlefront.
Ja, oder Battlefront, ja.
Ja, aber das ist dann wirklich so, dass die ja über einen langen Zeitraum hart dran arbeiten und auch Geld rein investieren, wo andere Firmen sagen, nach 3 Monaten, ja, läuft nicht ab in die Kiste, wir versuchen es mit dem nächsten Teil irgendwie und die bleiben da wirklich dran. Also selbst für Wildlands ist ja jetzt eine komplette zweite Jahres-Season angekündigt worden. Und die bleiben da wirklich am Ball. So, ne? Obwohl die Verkäufe dann ja wahrscheinlich nicht mehr so krass sind wie in der ersten Zeit. So, ne? Aber ich glaube, vielleicht haben sich auch alle ein bisschen von GTA 5 Online inspirieren lassen und sehen halt, dass das trotzdem auch funktionieren kann, weil GTA 5 ist seit Erscheinen, glaube ich, immer in den Charts.
Aber es ist halt auch GTA. Also das ist, glaube ich, immer noch mal eine ganz andere Hausnummer, ja. Eine ganz andere Liga, was die Verkäufe angeht. Also ich glaube, sie wären froh, wenn Far Cry 5 in diese Liga vorstoßen könnte und auch einen derart langen Atem beweisen wird. Aber ich glaube, da muss man schon sehr kühner Optimist sein. Aber grundsätzlich, glaube die ersten Verkaufszahlen waren sehr positiv und ich kann es auch echt nachvollziehen, weil wer Far Cry mochte in der Vergangenheit, der kriegt mit Far Cry 5 wirklich ein Top-Produkt und wer sagt, mit dem neuen Setting und so, wird mich das schon mal interessieren. Man kann da, wir haben es ja jetzt auch aufgezählt, was da noch alles kommt und an Paketen und es wird auf jeden Fall weiter supported. Ich finde, selbst bei aller Kritik, dass vielleicht die Story nicht ganz so zynisch und zeitkritisch ist, wie sie jetzt irgendwie im Vorfeld vielleicht dargestellt wurde, kriegt man trotzdem einfach immer noch einen ganz, ganz tollen Shooter, in dem man sicherlich in der Open World unzählige Stunden dann verbringen kann.
Ja, genau. Also man sollte nicht die Welt erwarten, keine große Revolution, aber es ist auch für Leute, die noch nie ein Open-World-Spiel gespielt haben, sicherlich ein gutes Einsteigerprodukt. Es macht halt nicht sehr viel Neues, aber verbessert die Formel in vielen, vielen Punkten. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich mir gewünscht hatte, wie du schon gesagt hast, wenn man halt die Kritik bei der Story und so weiter anrechnet, ist es immerhin trotzdem immer noch so, dass man sagt, mechanisch funktioniert das Ding super und macht wahnsinnig Spaß. Ich finde es halt nach wie vor, der größte Wermutstropfen ist dieser Koop. Ich hätte es einfach gerne komplett im Koop durchgespielt mit einem von euch oder mit Micha oder so. Das finde ich einfach der größte verpasste Punkt an dieser Sache. Aber vielleicht schaffen wir es dann bei Far Cry 6 mal, dass wir das vielleicht im Vierer-Koop dann sogar durchspielen können. Das war's für heute mit Insert Moin. Wir hören uns am Morgen an dieser Stelle wieder. Gehabt euch wohl. Tschüss Daniel, tschüss Stefan.
Ciao.
Tschüss.